Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Selbst in den eigenen Reihen der AfD wurde die Kritik an der Jobvergabe an Familienangehörige zuletzt immer lauter. Heute hat die Parteispitze auf die Vorwürfe der Vetternwirtschaft reagiert, allerdings ohne Konsequenzen für die Betroffenen. Der Bundesvorstand begrüßte aber die Einsetzung einer sogenannten Verhaltenskommission durch den AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt. Zuletzt waren immer mehr Fälle bekannt geworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Abgeordneten beschäftigt wurden, was nicht verboten ist, aber umstritten.
Es ist ein Begriff, der etwas sperrig klingt, aber offenbar in der AfD Sachsen-Anhalt durchaus geläufig ist. Über Kreuzanstellung. Mehrere Medien hatten die Verbindungen recherchiert, komplexe Schaubilder erstellt, wie hier die Mitteldeutsche Zeitung. So sollen etwa die drei Geschwister des Landtagsabgeordneten Tobias Rausch bei der Bundestagsabgeordneten Claudia Weiß angestellt sein. Ihre Tochter wiederum soll bei der Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt arbeiten. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Der Landesverband Sachsen-Anhalt spricht von einer Kampagne, will jetzt aber doch eine Verhaltenskommission einberufen.
Diese Kommission wird unsere eigenen Anstellungsverhältnisse prüfen und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen.
Auch gegen andere AfD-Landesverbände gibt es Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Grundsätzlich sind diese Anstellungen nicht verboten, werfen aber Fragen auf. Auch die Bundesspitze hat sich heute mit dem Thema beschäftigt. In einem schriftlichen Statement heißt es: Der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland begrüßt die Einsetzung einer Verhaltenskommission durch den AfD-Landesvorstand Sachsen-Anhalt und lässt die in den verschiedenen Parlamenten geltenden aktuellen Regelungen hinsichtlich der Anstellung von Familienangehörigen angleichen. Zudem entscheidet der Vorstand, dem Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt Jan Wenzel Schmidt beizutreten. Ihm werden dubiose Geschäftspraktiken vorgeworfen. Er bestreitet das und wirft seinerseits seinen Parteikollegen Vetternwirtschaft vor. Ausgerechnet die Partei, die anderen Filz und Selbstbedienung vorwirft, muss sich dem Verdacht der Vetternwirtschaft stellen. Die AfD-Parteispitze sorgte heute nicht für Klarheit, wie sie mit diesen familiären Anstellungen umgehen will. Derweil kommt aus der SPD-Bundestagsfraktion ein Vorstoß, das Abgeordnetengesetz diesbezüglich zu verschärfen.
Im Koalitionsvertrag steht es schwarz auf weiß, Union und SPD wollen Bürgerinnen und Bürger steuerlich entlasten. Es gibt aber offenbar unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer alles davon profitieren soll. Finanzminister Klingbeil von der SPD hat jetzt Entlastungen für kleinere und mittlere Einkommen angekündigt, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. Sein Ministerium arbeite bereits an einer Reform der Einkommensteuer. In den Reihen der Union wird gefordert, auch Menschen mit höheren Einkommen zu berücksichtigen.
Hier im SPD-geführten Finanzministerium wird derzeit viel gerechnet, wie und ob man Steuern senken kann für mittlere und kleine Einkommen. Kurz vor dem CDU-Parteitag schlägt Generalsekretär Linnemann nun vor, der Spitzensteuersatz soll nicht schon bei 68.000 Euro Jahresbrutto greifen, sondern erst bei 80.000 Euro.
Das werden wir mit dem Koalitionspartner dann noch zu verhandeln haben. Aber ich denke, es gibt auch noch erhebliches Sparpotenzial im Haushalt. Und das sollten wir nutzen, um deutlich zu entlasten. Und zwar die unteren und mittleren Einkommen, das ist wichtig. Aber auch die Masse der Unternehmen, die ja auch nach dem Einkommensteuertarif besteuert werden.
Das Rechnen im Ministerium dauert. Klar ist, die Reformpläne wären teuer. Im Bundeshaushalt klafft ein Milliardenloch. Der Wille sei aber da.
Das Leben ist teurer geworden für die hart arbeitenden Menschen in unserem Land. Und deswegen wollen wir dafür sorgen, dass Menschen entlastet werden, die hart arbeiten. Und dafür werde ich als Finanzminister in diesem Jahr Vorschläge auch vorlegen, wie das gelingen kann, dass wir kleine und mittlere Einkommen entlasten. Also ich werde da was auf den Tisch legen und hoffe, dass dann alle mitgehen.
Die AfD bezeichnet Linnemanns Vorstoß als richtigen Schritt. Die Linkspartei und die Grünen sehen eine Entlastung für die Falschen.
zu entlasten im Bereich der Einkommensteuer, ist im Grundsatz richtig, aber es muss dann auch die treffen, die besonders leiden, und das sind nicht die einkommensstärksten 6%, die Carsten Lindemann adressiert.
Vielleicht, wenn er sich darauf einigen kann, dass der Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro greift, aber er dann viel höher wird und dann die Reichen auch stärker besteuert werden, dann können wir ja vielleicht einen Deal finden.
Der Vorstoß von CDU-Generalsekretär Lindemann ist kein wirklicher Plan für eine Steuerreform, sondern ein weiterer unabgestimmter Debattenbeitrag vor dem CDU-Parteitag am Wochenende. Einig sind sich SPD und Union zwar über eine Entlastung der Steuerzahler, uneinig aber darüber, wie das finanziert werden kann. Und auch bei den hohen Sozialabgaben lässt ein gemeinsames Konzept auf sich warten.
Eigentlich sollten die Grenzkontrollen in Deutschland Mitte März auslaufen. Doch jetzt hat Bundesinnenminister Dobrindt sie um weitere 6 Monate verlängert. Der CSU-Politiker bezeichnet die Maßnahme als Teil der Neuordnung der Migrationspolitik und begründet sie mit der Möglichkeit, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Migrationsexperten äußern rechtliche Zweifel an der Verlängerung, da Kontrollen im Schengen-Raum nur zeitlich befristet zulässig sind. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz hat US-Außenminister Rubio den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán besucht. Als treuem Verbündeten von US-Präsident Trump wünschte er dem Rechtspopulisten Erfolg für die anstehenden Parlamentswahlen. Orbáns Führung sei für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung, so Rubio. Die ungarische Regierung unter Orbán steht der EU kritisch gegenüber, insbesondere bei der Unterstützung für die Ukraine.
Für den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán kommt der Besuch aus den USA genau zur richtigen Zeit. Es ist Wahlkampf und laut Umfragen könnte es eng werden für eine weitere Amtszeit des dienstältesten Regierungschefs der EU. Jede Wahlkampfhilfe ist da willkommen. Trump liegt ihr Erfolg sehr am Herzen, denn ihr Erfolg ist unser Erfolg. Diese Beziehung, die wir dank Ihnen in Mitteleuropa haben, ist essentiell für unsere nationalen Interessen. Rubio und Orbán sprechen von einem goldenen Zeitalter der amerikanisch-ungarischen Beziehungen, wollen in Energiefragen enger zusammenarbeiten, auch wenn Ungarn immer noch einen Großteil seines Öls und Gases aus Russland importiert. Nach der Sicherheitskonferenz in München ist der amerikanische Außenminister erst in die Slowakei, dann weiter nach Ungarn gereist. In genau jene Länder, die die EU immer wieder sabotiert haben, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht oder um die Hilfen für die Ukraine. In einer Befragung haben die Ungarn schon 2025 klargemacht, dass sie nicht wollen, dass die Ukrainer in die EU kommen, weil uns das in den Krieg reinzieht und unsere Wirtschaft ruiniert. Bei dem Treffen heute sei es auch darum gegangen, eine neue rechte Allianz im Sinne der amerikanischen MAGA-Bewegung zu schmieden, so der außenpolitische Experte Daniel Borto. Der wirtschaftliche Nutzen ist minimal, aber Orbán inszeniert sich als Alternative zum liberalen Westen. Darin unterstützen die Amerikaner ihn und zeigen ihn als verlässlichen Alliierten für ein alternatives Europa. Es ist ein deutliches Signal der Trump-Regierung, genau die 2 EU-skeptischen Staaten Slowakei und Ungarn für einen Besuch auszuwählen. Orbán unterstützt die MAGA-Bewegung politisch und finanziell schon lange. Nun bedankt sich Trump, indem er seinen Außenminister schickt. Kurz vor einer Wahl, die für Ungarns Ministerpräsident eine Schicksalswahl werden könnte, liegt er doch in allen Umfragen seit Monaten hinten.
Eigentlich sollte die Bahnstrecke Hamburg-Berlin Ende April wieder frei sein. Aber jetzt verzögert sich die Sanierung wegen des Winterwetters auf unbestimmte Zeit. Der Termin sei nicht mehr zu halten, teilte die Deutsche Bahn mit. Bis Mitte März will sie ein neues Konzept vorlegen, um die Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Der Fernverkehr wird weiter umgeleitet. Fahrgäste sind im Schnitt rund 45 Minuten länger unterwegs. Mit den Rosenmontagszügen hat der Straßenkarneval in Deutschland heute seinen Höhepunkt erreicht. In den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz feierten Hunderttausende Närrinnen und Narren entlang der Umzüge. Bei denen spielt traditionell politische Satire eine große Rolle. Viel Aufmerksamkeit gibt es in diesem Jahr für den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly. Gegen ihn läuft wegen seiner russlandkritischen Wagenmotive ein Prozess in Moskau.
Trump und Putin wollen Europa auffressen. Die Persiflagewagen im gewohnt politisch zugespitzten Düsseldorfer Rosenmontagszug stehen dieses Jahr noch stärker im Zentrum. Denn der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly ist derzeit in Russland wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane angeklagt. Der Prozess beschäftige ihn unterbewusst, so Tilly, eine weitere Eskalationsstufe. Aber
wir haben uns entschlossen, wir machen genauso Karneval wie vorher, wir machen genauso Wagen wie vorher, mit derselben Härte oder mit derselben Durchschlagskraft. Lass uns davon nicht beeindrucken, das wäre auch noch schöner, wenn die siegen würden.
13 Wagen haben Tilly und sein Team in diesem Jahr gebaut. Sie nehmen die politischen Akteure aufs Korn. Und auch die Rosenmontagskonkurrenten aus Köln solidarisieren sich in nie gekannter Weise mit dem Düsseldorfer Kollegen. Wir alle sind Tilly, wir alle sind Tilly, steht auf dem Wagen des Präsidenten des Kölner Festkomitees. Und das unterstützen auch die Besucher in Köln.
Also es gibt ja eine gewisse Kunstfreiheit hier in Deutschland. Deswegen finde ich eigentlich, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch per Kunst Kritik auszuüben.
Das ist ja Satire, ne? Und Satire, eigentlich müsste jedes Staatsoberhaupt die Größe haben, dass man da drüber hinweg sieht. Wer das nicht hat, der ist ja kleingeistig.
Das Wetter für die Zugteilnehmer und die Feiernden an der Strecke, eine Herausforderung. Mitunter starke Schauer mussten sie aushalten. Ein Hauch von Aprilwetter zu Karneval.
Gute Stimmung am Morgen in Mainz beim Höhepunkt der Straßenfastnacht. Auch hier hält das wechselhafte Wetter die Närrinnen und Narren nicht vom Feiern ab.
Die Stimmung ist schön bunt, das Wetter passt hier wunderbar. Es ist überhaupt nicht so kalt, wie man es gedacht hätte.
Wetter ist egal, ne? Muss man durch. Auch wenn es ein bisschen regnet, macht Spaß.
Die Motive der politischen Wagen in diesem Jahr unter anderem Stormy Trump. Der US-Präsident, der versucht, der Freiheitsstatue die Zunge in den Hals zu stecken. Außerdem die großen Social-Media-Plattformen, dargestellt als hypnotisierende Schlange K aus dem Dschungelbuch. Etwa 500.000 Menschen feiern entlang der Strecke. Glasverbote und Sperrzonen sollen rund um den Rosenmontagsumzug für Sicherheit sorgen. Mehr als 1.000 Einsatzkräfte sind den ganzen Tag in Mainz unterwegs. Auch für sie ein besonderer Tag.
Die Funksprüche werden auch ein bisschen witziger. Gerade Fahndungsaufrufe ist da nicht mehr die Person schwarz gekleidet mit weißen Schuhen, sondern man sucht dann vielleicht mal nach einem Zebra oder einem Känguru.
Am Nachmittag dann ein erstes positives Fazit. Keine größeren Vorkommnisse. Noch bis in die Nacht wird hier in Mainz gefeiert und getanzt.
Der Schauspieler Robert De Waal ist tot. Wie seine Ehefrau mitteilte, ist er gestern im Alter von 95 Jahren zu Hause gestorben. De Waal galt als einer der führenden US-amerikanischen Charakterdarsteller und als Hollywood-Legende. Er spielte in Filmklassikern wie Der Pate und Apocalypse Now. 1984 wurde er für Comeback der Liebe mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien läuft jetzt die letzte Wettkampfwoche. Aus deutscher Sicht hätte sie besser starten können. Im Slalom verpasste Skirennfahrer Linus Strasser die erhoffte Olympiamedaille. Weiter beste Aussichten auf Gold, Silber und Bronze haben dagegen gleich mehrere deutsche Teams im Zweierbob-Wettbewerb.
Sie haben gut lachen. Johannes Lochner liegt im Zweierbob auf Goldkurs. Mit zwei Glanzläufen setzt er ein dickes Ausrufezeichen. Liegt zur Halbzeit bereits mit 0,8 Sekunden Vorsprung auf Platz 1. Greift damit nach seiner ersten olympischen Goldmedaille.
Also ich glaube, besser hätte sie laufen können. Bin mega happy, vor allem mit dem ersten Lauf. Das konnte ich selber gar nicht glauben, dass ich den so gut getroffen habe. Aber ja, genau so wollte man starten.
Dauerrivale Francesco Friedrich kann da nur staunen. Im ewigen Duell mit Lochner liegt er nur auf Platz 2. Der viermalige Olympiasieger mit zu vielen Fehlern. Auf Platz 3 Bob Nummer 3 aus Deutschland von Adam Amour. Es winkt also der komplette Medaillensatz. Frust dagegen bei Linus Strasser. Er verpasst im Slalom klar eine Medaille, wird nur 9. Gold geht an den Schweizer Loïc Meillard.
Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. Februar.
Ein neues Tief sorgt für nasskaltes Wetter, im Nordosten sowie im Bergland für winterliches Wetter. In der Nacht im Norden und Osten gebietsweise Schnee, mancherorts gefrierender Regen, auch sonst verbreitet Regen, Schnee und Graupelschauer, vereinzelt mit Blitz und Donner. Auch am Tag immer wieder nass im Norden, ab und an Schnee mit Glätte, zwischendurch teilweise Sonne. In der Nacht plus 4 bis minus 8 Grad, am Tag in Vorpommern minus 3 Grad, plus 9 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Mittwoch vor allem im Osten noch ein paar Schnee, Schneeregen und Graupelschauer. Im Süden Baden-Württembergs und Bayerns Schnee. Am Donnerstag schneit es im Süden und in der Mitte mitunter kräftig. Im Norden ist es trocken. Am Freitag vor allem in der Osthälfte öfter Sonne.
In den Tagesthemen um 23.30 Uhr mit Jesse Wellmer berichten wir über die zunehmenden russischen Angriffe auf Journalisten in der Ukraine. Und wir blicken auf einen möglicherweise goldenen Abend für deutsche Athleten bei den Olympischen Spielen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend.